Aero History, ein Podcast über die Geschichte der Luftfahrt. Autor und Historiker Wolfgang Borgmann und Flugzeugfreak Matthew Wolter sprechen über die Meilensteine der Fliegerei. Von Aero International, dem Magazin der Zivilluftfahrt.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aero History. Nach einer kleinen Winterpause melden wir uns zurück. Mein Name ist Matthew und mit dabei ist wie immer mein Kollege Wolfgang Borgmann. Hallo Wolfgang, wie geht's?
Ja, hallo Matthew, mir geht's gut. Ja, kleine Winterpause, ja. Kann man so bezeichnen. Ne? Diverse Urlaube standen dem im Weg, ne? Ja. Und Weihnachten und überhaupt. Ne?
Ja, genau. Sonderausgaben.
Ja, Sonderausgaben des Hefts Aero International und Online-Berichte und auf unserer Website www.aerointernational.de. Aber und natürlich auch Instagram haben wir auch ganz viel gemacht in der Zeit.
Aber jetzt melden wir uns zurück. Es ist Januar 2026 und wir haben ein Jubiläum zu feiern und das soll auch das Thema unserer ersten Folge dieses Jahres werden. 50 Jahre, ihr habt schon am Folgentitel erkannt, 50 Jahre Jubiläum des Erstflugs der Concorde.
Ja, nicht des Erstflugs, sondern des ersten kommerziellen Flugs.
Meine
also
ich
mit
doch.
Passagieren.
Das meinte
genau.
Ich.
Das meintest du, ich weiß. Du hast ja auch die Story-Layoute, die ich geschrieben habe, also eine Aero International Ausgabe 3. Könnt ihr das alles auch nochmal nachlesen?
Wir haben ja jetzt auch schon einige Concorde-Geschichten zusammen gemacht fürs Magazin.
Ja.
Und du hast gerade einen Artikel geschrieben wieder fürs Heft und auch online.
Online, genau. Also da geht es auch um das Thema 50 Jahre Linienflug des ersten Supersonics und bis heute des einzigen Supersonic Jets, Passagierjets.
Des einzigen und wahrscheinlich auch für viele das schönste Flugzeug überhaupt.
Ja. Also wenn man das sich anguckt, die Fotos oder auch, ich meine, das ist die Gnade des Alters, wenn man sie auch noch selber am Himmel sehen konnte, beziehungsweise an den Flughäfen. Schon in den 80er Jahren habe ich das erste Mal beobachtet, als in Heathrow auf der Besucherterrasse oben stand. Und
da konntest du sie fliegen oder abfliegen sehen?
Da konnte ich sie hören, vor allen Dingen. Also den unverkennbaren Sound der Concorde. Ne? Ja. Das war ja nicht gerade sehr leise. Und genau, da konnte ich sie dann beobachten. Und
ja, da hast du vielen was voraus. Ne? Ja. Also ich glaube, viele Flugzeugfans von heute, die würden einiges darum geben.
Genau. Ja, und ich habe auch noch so ein bisschen eine Concorde-Renaissance erlebt sozusagen, weil ich vor 2 Jahren in den USA war und dort umgestiegen bin von JetBlue Airways auf Aer Lingus und mit Aer Lingus von USA dann nach Dublin geflogen bin und dann wieder nach Deutschland. Ja, das war so, dass die Business Class Lounge der Aer Lingus sich in der ehemaligen Concorde Lounge von British Airways befindet.
Ach was.
British Airways hat seit den Concorde-Zeiten das Terminal gewechselt und da ist jetzt also Aer Lingus eingezogen und das war also original die Lounge, in der die Concorde-Passagiere damals auf ihren Abflug warteten.
Ja.
Also Terminal 7.
Ja, dann hast du ja noch richtig ein Stück Geschichte da miterlebt.
Ja, ich habe sogar noch eine Dame dort getroffen, die dort bedient hat und das Essen serviert hat in der Lounge, die damals auch bei der Concorde dabei war,
ja,
als Angestellte von British Airways.
Ja.
Und sich noch sehr genau daran erinnern konnte, an die ganzen illustren Herrschaften.
Das muss eine besondere Zeit gewesen sein.
Ja, also Concorde war ja immer für die Reichen und Schönen. Es war ja nie ein Flugzeug für die Massen, sondern es war immer
aber es
teuer.
Hat die Massen fasziniert.
Ja, weil, wie gesagt, das einzige, bis heute das einzige Überschallverkehrsflugzeug. Und ob es jemals ein zweites geben wird, man wird es sehen, da kommen wir nochmal drauf zurück dann später, was sich aktuell tut.
Ich erinnere mich noch, dass am Flughafen Heathrow stand lange noch eine Concorde, einfach als Musterobjekt.
Ja, also einmal ein sehr großes Modell, wenn man in Heathrow zum Flughafen fährt, da gibt es so einen Kreisel und einen Tunnel,
ja.
Und der unter den Rollweg durchführt und der Runway.
Stimmt, das erinnere ich mich auch noch.
In diesem Kreisverkehr, da gab es ein riesiges Modell von der Concorde. Und es gibt bis heute eine Concorde, die in Heathrow steht, im Wartungsbereich von British Airways.
Aha.
Aber die ist völlig ausgeschlachtet. Man hat da irgendwie alte Akten da reingetan, um sie zu stabilisieren, damit sie nicht umfällt. Und ja, also da ist es leider nichts irgendwie in Richtung vielleicht einer flugfähigen Restaurierung zu denken, wovon ja manche träumen, dass man...
Das wird wahrscheinlich, so wie es aussieht, nicht mehr passieren, dass eine von den noch übrig gebliebenen Concords jemals nochmal abheben wird.
Also das sind auch alle so in dem Museum präpariert worden, dass die Leitungen durchtrennt sind, die Hydraulikleitungen trocken und sowas wieder.
Schade eigentlich.
Ja, aber es ist natürlich auch ein wahnsinnig komplexes Flugzeug gewesen. Schwierig zu fliegen, schwierig zu warten, sehr anspruchsvoll und ja, also um das zu machen, wieder in die Luft zu kriegen, das würde Millionen von Euro kosten. Das geht gar nicht.
Ja, das ist unrealistisch.
Ja, genau.
Aber wenn man sich jetzt mal die Geschichte anschaut,
genau,
dann fällt ja auf, das ging ja schon echt früh los, ne? Das waren doch schon in den 50er Jahren, dass beschlossen wurde, von Frankreich und Großbritannien dieses Flugzeug zu bauen oder ein Überschallflugzeug.
Ja, also es gab separate Bemühungen in Frankreich und Großbritannien, ein Überschallverkehrsflugzeug zu entwickeln. Und 1956 wurde dann in Großbritannien ein Supersonic Transport Aircraft Committee gegründet, das dann also quasi die Grundlage war auf britischer Seite, während die Franzosen bei Aerospatiale schon an einem Überschalljet forschten.
Ja.
Und so fand man sich da zusammen.
Ja, also es gab ein Supersonic Komitee.
Genau.
Und das hat natürlich dann auch empfohlen, dass man ein Supersonic-Flugzeug bauen sollte.
Natürlich.
Was sollen Sie sonst Was empfehlen? Sonst?
Ja, also in Großbritannien war ja groß mit Komitees und schon im Zweiten Weltkrieg, 1943, gab es ja das Barbizon Committee, in dem festgelegt wurde, welche Flugzeugmuster man denn wohl dann in Friedenszeiten
ja,
dann bauen sollte. Und daraus ging zum Beispiel ja die Comet hervor, das erste Düsenverkehrsflugzeug überhaupt. Da gingen die Vickers Viking und Viscount daraus hervor, die Bristol Britannia, Bristol Brabazon. Also es waren einige Muster, die da definiert wurden, was man erwartete, auf welchen Strecken, mit welchen Triebwerken. Und
die Briten waren ja auch ganz vorne dabei mit Düsentriebwerken zu der Zeit, ne? In den 50er Jahren. Da waren sie ja mit der Comet und was danach kam, die absoluten Vorreiter.
Also es war das Düsentriebwerk wurde ja parallel in Deutschland und Großbritannien entwickelt von Papst von Ohain und Frank Whittle. Und so war da also natürlich auch Großbritannien weit vorne bei der Anwendung des Jets und dann eben auch ab 1949, dem Erstflug der Comet, dann eben auch bei Passagierflugzeugen.
Ja, das muss man sich mal vorstellen, ne? 1949 war der Erstflug der Comet.
Ja.
Und 1956, sieben Jahre später,
ja,
wurde beschlossen, dass man jetzt ein Überschallflugzeug baut.
Genau.
Und also was das für Technologiesprünge waren, ja, ne, in
Wahnsinn,
der kurzen Zeit.
Ja, verrückt. Also vor allen Dingen 1952 flog der erste Komet im Linienverkehr. Also es waren eigentlich nur vier Jahre dann tatsächlich, also bis man dann sich traute, an ein Überschallflugzeug ranzugehen, ein ziviles. Und ja, das waren also schon Zeiten, das kann man sich heute gar nicht vorstellen in der Luftfahrt, was da an Ingenieurleistungen getätigt wurde.
Und die Entwicklung, das war staatlich, ne? Das waren keine Firmen, die das beschlossen haben, sondern die Regierung beziehungsweise deren Komitees, die dazu gehören, die haben sich zusammengetan und haben dann beschlossen, dass dieses Flugzeug gebaut werden soll.
Ja, also damals war die Luftfahrt eine nationale Prestigesache. Nicht nur in Frankreich, nicht nur in Großbritannien. Aber natürlich besonders in den Ländern, in denen auch Verkehrsflugzeuge gebaut wurden. Und gerade die Briten waren von der Idee beseelt, dass man alles selber entwickeln sollte. Also man hat auch aus finanziellen Gründen, weil man wenig Devisen hatte, eine Buy British Doktrin verfolgt. Und so hat man also eben auch die Triebwerke und die Flugzeuge in der Nachkriegszeit komplett in Großbritannien entwickelt. Also
klar, um auch die eigene Wirtschaft zu stärken.
Ja, genau. Und eben kein Geld im Ausland ausgeben zu müssen. Und ja, und daraus, aus solchen Entwicklungen oder solchen Überlegungen entstanden dann eben die Comet, entstand die VC-10, Vickers VC-10, zwar ein weiterer Langstreckenjet, vierstrahliger, und eben auch die Concorde, also die noch nicht damals Concorde hieß, sondern erstmal so die Ideen überhaupt für ein Überschallverkehrsflugzeug.
Ne? Ja, und der Grund ist einfach Kosten, vermute ich mal, ne, dass man sich die Kosten dann eben aufteilen kann für die Entwicklung.
Ja, Kosten und die Airlines waren natürlich auch im Staatsbesitz, das darf man auch nicht verkennen, also Air France und damals British Overseas Airways Corporation, BOAC.
Das ist der Vorgänger der heutigen British Airways.
Genau, die fusionierte 1974 dann mit British European Airways, der heutigen British Airways. Und die befanden sich alle in Staatsbesitz und man baute dann eben auch Flugzeuge, vor allen Dingen in Großbritannien, für diese Airlines, also für British European, für BOAC.
Ja.
Und die waren maßgeschneidert, manchmal zu sehr maßgeschneidert.
Die dann auf anderen Märkten gar nicht mehr verkäuflich waren.
Genau, die Trident war ja wirklich ein tolles Flugzeug, aber völlig am Markt vorbei platziert.
Ja.
Genauso die VC-10, die eigentlich nur für Routen konzipiert wurde, die BOAC in Afrika unterhielt, zu kurzen Start- und Landebahnen überall in den damaligen Kolonien. Und als die VC-10 dann an den Start ging, dann waren die Runways schon verlängert und man brauchte sie eigentlich gar nicht mehr.
Ja.
Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte.
Das hatten wir schon in der Folge damals besprochen.
Ja. Ja. Genau.
Aber der Name Concorde war ein Vorschlag des französischen Präsidenten Charles de Gaulle im Jahr 1963, habe ich mir notiert.
Ja.
Ist das richtig?
Das ist richtig. Und Concorde noch ohne E.
Ja.
Das heißt, die Franzosen hatten sie schon Concorde mit E.
Also, und die Briten haben sie noch Concorde ohne E genannt.
Genau. Das, es war eben so diese nationalen Eigenheiten und der nationale Stolz, ne? Und das änderte sich erst dann nach ein paar Jahren, als dann auch die Briten dann sagten, ja, wir würden jetzt also auch die Concorde mit einem E schreiben.
Das war, glaube ich, bei der Vorstellung des ersten britischen Prototypen.
Ja, genau. Das war am 11. Dezember 1967. Da hat dann der britische Technologieminister Anthony Wedgwood Benn hat in Toulouse bekannt gegeben, dass also auch Großbritannien es die Concorde mit E schreibt. Und man konnte jetzt nicht einfach sagen, na ja, also okay, die Franzosen schreiben sie ja, dann machen wir es auch.
Ja, oder ist es einfach besser, einen einheitlichen Namen zu haben?
Genau, macht schon Sinn. Sondern man liefert da eine wunderbare Erklärung, dass das E für Excellence, England, Europe und Entente, also die Zusammenarbeit steht. Und so wurde also um dieses E, der ganze Pathos, nationale Pathos hineingelegt.
Ja, wunderbar. Und so hatte dann das Flugzeug den gleichen Namen, sowohl in Frankreich als auch in Großbritannien.
Genau.
Ja, aber der Prototyp, das war 1967.
Mhm.
Das war der erste fliegende Prototyp oder gab es schon?
Nein, das war der Rollout des Prototyps.
Aha.
Also es gab zwei Endmontagelinien, eine in Toulouse, wo heutzutage die Airbus angesiedelt ist und ATR und dort die Flugzeuge zu ihrem Erstflug starten. Und das in Großbritannien, das war Filton, wo man im Brabazon Hangar zu Hause war. Dieser Hangar, das war eine riesige oder ist immer noch eine riesige Anlage. Die wurde nämlich für ein anderes Flugzeug, das Brabazon Committee, eigentlich gebaut.
Okay.
Nämlich die Bristol Brabazon. Und das war eine gigantische Fehlplanung und ein gigantisches Flugzeug. man dachte, man müsste den Passagierschiffen, den Luxuslinern auf dem Nordatlantik Konkurrenz machen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und so baute man also ein wirklich gigantisches Fluggerät, in dem es sogar ein Kino gab, in dem es Räume gab, in denen man sich aufhalten konnte, rumlaufen konnte.
Dazu kam es dann aber nicht, weil es wahrscheinlich einfach nicht.
Das flog macht. Sogar.
Echt?
Ja, es gibt Aufnahmen von der Farnborough Airshow.
Mit Kino und allem.
Von drinnen nicht, aber ich glaube, das war noch nicht eingerichtet. Aber die Zeit überholte die Brabazon oder je nachdem, wie man es aussprechen will. Das war einfach dann die Entwicklung des Luftverkehrs vollzog sich in eine ganz andere Richtung. Es flogen immer mehr Passagiere. Man brauchte wirtschaftliche Flugzeuge, so wie die Lockheed Constellation nach dem Zweiten Weltkrieg und die Douglas-Muster.
Ne? Ja, aber so hatte man eben diese Produktionsstätte, die dann für die Concorde sozusagen umfunktioniert wurde.
Ja, genau. Man hatte diesen riesen Hangar und da konnte man dann die Concorde bauen.
Ja, und die Triebwerke, das ist ja auch nochmal eine Geschichte für sich, die wurde in erster Linie von Rolls-Royce entwickelt, aber auch mit Hilfe der Franzosen.
Ja, es war eine Gemeinschaftskooperation. Also es war so, dass die Concorde Struktur, Zelle, also das Flugzeug selber, im Anteil 60-40 von Frankreich und Großbritannien entwickelt wurde. Und umgekehrt war der Anteil beim Triebwerk, da lag die Mehrheit der Entwicklung bei Rolls-Royce und der andere Anteil lag dann bei Snecma, dem französischen Partner.
Ja.
Ja, und so entstand dieses Olympus 593 Triebwerk, was dann erstmal intensiv natürlich getestet wurde, überwiegend in Großbritannien mit dem Vulcan-Bomber, in dem es eingebaut war. Und so hat man dann also sich langsam rangetastet an die Entwicklung dieses Motors. Aber die Concorde war ja nicht die erste, die flog, also das erste Überschallverkehrsflugzeug, sondern es war die Tu-144.
Das war die Tupolev. Auch Concordski genannt.
Auch Concordski genannt, genau. Ja, das war am 31. Dezember 1968. Da ging die Tu-144 an den Start. Und dann folgte die Concorde mit dem Erstflug in Toulouse. Also nicht die Briten waren die Ersten.
Aber vielleicht nochmal kurz zu der Tupolev Tu-144. Die sieht ja auffallend ähnlich aus, der Concorde.
Ja,
und da gibt es, glaube ich, viele Gerüchte, dass da Spionage und Akten geklaut wurden.
Das glaube ich nicht. Natürlich gab es Spionage. Sehr wahrscheinlich war es so. Und das ist wie heute genau das Gleiche. Neue Entwicklungen, neue Technologien, da wird hin und her geguckt, was macht der andere. Aber die Tu-144 hat doch ein ganz anderes Flügelprofil. Sie hat Canards, also Vorflügel, die beim Start ausgefahren werden, um die Flugstabilität zu verbessern. Sie ist also ganz anders mit der Triebwerksgeometrie aufgebaut.
Ja.
Also
das kann man nicht sagen, dass das Kopie ist. Das ist schon eine eigene Entwicklung.
Genau. Also es spricht auch dafür, dass die Entwicklung auch schon in Russland sehr früh begann und man also da sich auch also die Sache bei Russland, also Sowjetunion war es ja damals, ne? Ja, dass man da auch sehr früh begonnen hat und
die war eine einfach die gleiche Idee.
Genau. Es gibt manchmal eben Sachen, die liegen in der Luft, ne? Sozusagen war es in des Wortes.
Ja.
Manche Entwicklungen. Und so waren das eben dann parallel in der Sowjetunion und in Westeuropa. Ne? Und nicht nur da, sondern auch in Nordamerika, darf man ja auch nicht vergessen.
Ja.
Es gab zwei Projekte, die gute Chance hatten, verwirklicht zu werden, wenn es nicht zu teuer geworden wäre oder zu komplex. Das war einmal die Lockheed L-2000. Und es war die Boeing 2707. Beides waren Überschallverkehrsprojekte. Boeing war sehr weit in der Entwicklung. Und der Joe Sutter, der Vater der 747, der hat da einmal gesagt, dass die Top-Shots der Ingenieurgilde bei Boeing alle bei diesem Supersonic-Projekt waren. Ne? Das war also das Renommee in der Firma, wenn man bei dieser 2707 dabei war.
Ja.
Aber
das war wahrscheinlich einfach das nächste große Ding, ne?
Ja.
Das jetzt vom Propeller zum Jet und dann zum Überschall.
Genau. Aber das wurde dann gestoppt aus Kostengründen. Es war einfach viel zu komplex und so war dann die 747 von Joe Sutter dann das Vorzeigeprojekt von Boeing und blieb es dann ja auch über Jahrzehnte, ne?
Und es gab aber auch eine Zeit, wo Großbritannien sich einmal rausziehen wollte aus dem Projekt, und zwar 1964, nachdem die Labour-Regierung an die Macht gekommen ist.
Ja, also die Concorde war von Anfang an kein Massentransportmittel, sondern... Ja,
und bestimmt umstritten, ne? Da werden viele Steuergelder aufgewendet, um dieses Flugzeug zu entwickeln.
Um die Schönen und Reichen von
schnell Europa, und in Style zu transportieren.
Ne? Genau. Ja. Es war ja nur 100 Plätze, die sie hatte maximal. Und das war immer umstritten, und das wirkte sich natürlich auch auf die operativen Kosten aus, später dann auch, und es war eigentlich immer ein Thema Wirtschaftlichkeit. Also sowohl bei der Entwicklung, braucht man sie wirklich, als auch später im Flugbetrieb bis zuletzt. Also es gab keine Zeit, in der nicht irgendwie jemand sagte, ja Mensch, das müssen wir eigentlich einstellen. Ne?
Das ist ja auch der Grund, warum sie am Ende dann kein großer Erfolg wurde, sondern eben dann eine Airline nach der anderen abgesprungen ist und nur noch Air France und British Airways, die Concorde geflogen sind. Ne?
Ja, es gab eine ganze Liste von Fluggesellschaften, die sie bestellt hatten. Und unter anderem die Lufthansa hatte Optionen gezeichnet. Auch übrigens für die Boeing 2707, das vergisst man auch gerne. Und
Pan Am auch, oder?
Ja, es gab also ganz, ganz viele Airlines. Pan Am war natürlich damals eine der renommiertesten weltweit. Die hatte auch die Concorde bestellt. Dann natürlich BOAC, haben wir schon gesagt, und Air France. Aber zum Beispiel überraschend die CAAC, die Fluggesellschaft Nationalchinas. Und das ist natürlich
sogar also die
Kommunisten wollten auch die kaufen und hatten sie schon festbestellt.
Ne? Ja. Und nicht die Tupolev, ne?
Nicht die Tupolev. Die Iran Air, das war damals noch die Zeit des Schah-Regimes, die hat er auch die Concorde bestellt. Dann hat eine Option gezeichnet Air India, die US-Fluggesellschaft Braniff, die damals sehr groß war und sehr erfolgreich. Continental Airlines, die heute in United Airlines aufgegangen ist. Eastern Airlines, also es gab ganz viele, die dieses Flugzeug bestellt hatten, und Japan Airlines auch, ne? Also das war für viele so ein Hoffnungsträger, dass man in ein neues Zeitalter des Überschallluftverkehrs eintreten.
Auch so ein Prestigeobjekt einfach, ne? Dass man dann als Airline diesen
das
Flieger
konnte,
auch dabei hatte, ne?
Genau.
Als Flaggschiff.
Ja. Also das war schon eine interessante Sache, und eigentlich hat den Todesstoß, wenn man so will, die Abbestellung von Pan Am der Concorde gebracht. Wie gesagt, Pan Am war damals die renommierteste Airline der Welt.
Ja.
Und als Pan Am sagte, nee, wir wollen doch keine Concorde haben, weil wir nicht glauben, dass sie wirtschaftlich zu betreiben ist, dann hat das eine Lawine losgetreten, global.
Und dann hat eine Airline nach der anderen.
Nach der anderen hat gesagt, nee, wollen wir nicht.
Zurückgezogen, ja.
Genau.
Ja, ich meine, zu der Zeit, als es dann schon langsam darum ging, dass die Concorde fertig entwickelt war, das war Anfang der 70er Jahre.
Also sie flog ja erstmals am 2. März 1969. Das war dann der Erstflugtermin. Also da war sie dann schon fast fertig entwickelt, zumindest die Prototypen. Es gab acht Prototypen und Vorserienflugzeuge, die in die Flugerprobung gingen. Und insgesamt wurden 20 Exemplare gebaut von der Concorde und davon acht eben vorsehende Flugzeuge und Prototypen. Und da sieht man schon, also welcher Aufwand, technologischer Aufwand betrieben wurde, um dieses Flugzeug zu entwickeln und wie viel Know-how da reinging und wie lange es dauerte, bis man sie dann serienreif hatte tatsächlich. Ne?
Ja, da kann man Aufnahmen sich anschauen von dem Erstflug des Prototyps.
Ja.
Das, vielleicht können wir da noch einen Ausschnitt später zu einspielen.
Ja, gerne.
Das ist also wirklich die Faszination, ne, dass dieser Vogel tatsächlich abhebt.
Ja, also es war Ja, das Jahr 1969, in dem sie das erste Mal flog. Und das war ein Jahr, in dem der Fortschrittsglaube in der Technologie ganz ausgeprägt war. Man flog das erste Mal zum Mond, Apollo 11. Es gab den Erstflug der Boeing 747. Es gab einfach keine Grenzen.
Alles
es
in dem
alles
Jahr.
Alles war möglich, ja. Ne? Oder schien möglich. Und man glaubte an die Zukunft. Und da war natürlich deine Concorde passend dann in diesem Jahr durch ihre Technologie.
Na klar, ja.
Und das Erstaunliche ist, wenn man sich jetzt mal aus heutiger Sicht das betrachtet, ne? Also 1969, nehmen wir mal an, 1969 wäre heute.
Ja.
Dann hätte im Jahr 2006 der erste Linienflug eines Düsenverkehrsflugzeugs stattgefunden.
Die Comet. Ja, die war 20 Jahre vorher.
Ja. Und das ist also unglaublich, oder ist nicht der erste Linienflug, sondern der Prototyp ging damals 1949 erstmalig an den Start. 1952 dann der erste Linienflug. Aber dennoch, also im Jahr 2006 aus heutiger Sicht betrachtet, wäre die Menschheit in das Jet-Zeitalter gestartet.
Ja.
Und heute wäre man dann schon so weit gewesen, dass man sagt, man macht einen Überschallflug und fliegt nicht nur mit Kampfjets, sondern auch mit Passagieren.
Zivil.
Mhm. Und zivil. Mhm. Und das sind schon Entwicklungen damals gewesen. Und das alles ohne Computer.
Ja, das ist alles Ingenieurskunst. Ja, ne?
Die Concorde und auch die Boeing 747 wurden mit Millionen von Papierzeichnungen entwickelt. Da gab es keinen Computer, der das alles ausgerechnet hat wie heute und an Bildschirmen der Flugzeug fast selbstständig mit künstlicher Intelligenz zusammenschraubt, sondern das waren alles handgemachte Papiere von Ingenieuren von riesigen Abteilungen, in denen, hunderte von Zeichenbrettern standen.
Das ist wirklich eine Leistung, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, also das war sensationell. Mhm. Und ich werde nie vergessen, dass ich habe ja mal mit dem Hansa-Jet zu tun gehabt hier. Darüber haben wir ja auch schon mal
berichtet. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Ja.
Und da gab es einen Konstrukteur, der hatte einen Rechenschieber, weil das war ja das, mit dem man rechnete und berechnete.
Ja.
Und dieser Rechenschieber hatte überhaupt keine Zahlen drauf. Aber der hat mit denen gerechnet. Er hat den nach links und rechts geschoben und her und hin. Er wusste genau, oft an dieser Stelle, diesen Millimeter, da ist da und da die Zahl mal gewesen. Und so hat er das dann ausgerechnet. Also es ist
unvorstellbar, ne?
aus heutiger Sicht. Ja. Heute haben wir hier eine KI, die einem das Denken abnimmt, aber damals, das waren noch wirklich Menschen, die das alles gebaut haben.
Ja, es waren richtig Pioniersleistungen.
Ne? Pioniere, ja. Mm. Genau. Mm.
Wahnsinn. Ja, aber dann leider Anfang der 70er Jahre, nachdem Pan Am sich dann rausgezogen hatte, kam ja dann auch die Ölkrise.
Genau, die Ölkrise.
Das war ein weiterer Dämpfer.
Ja. Absolut. Und es gab auch damals schon eine Ökobewegung, vor allen Dingen in den USA, und die hat dann also auch die Concorde erstmal ausgebremst. Es gab also große Diskussionen in den USA über die Lautstärke,
dann
über
auch den Überschallknall,
aber auch den Dreck, den sie ausgestoßen hat beim Start und dem infernalischen Lärm der Triebwerke mit Nachbrenner. Ne?
Ja.
Also das muss man ja auch so vorstellen wie heute, wenn man irgendwo an einem Stützpunkt, Militärstützpunkt steht und da startet ein Eurofighter oder was auch immer.
Das ist dann ohrenbetäubend.
Ohrenbetäubend und das war natürlich hinter einer Concorde nicht viel anders. Ne?
Und sie brauchte eben zum Start, brauchte sie den Afterburner, den Nachbrenner?
Ja, den brauchte sie. Also den konnte man so ein paar Minuten nach dem Start dann wieder abstellen.
Ja.
Da gab es so ein Noise Abatement Procedure, also Lärmverminderungsverfahren. Und da hat man dann den Steigflug erstmal reduziert. Man also hat nicht gleich alles gegeben sozusagen, sondern
also sachte
aufgestiegen ohne Nachbrenner und erst kurz vor Erreichen von Mach 1 hat man dann nochmal alle vier Nachbrenner wieder eingeschaltet und ist dann durch die Schallmauer quasi durchstoßen und kann man sich das vorstellen.
Als Passagier muss das natürlich ein einmaliges Erlebnis gewesen sein.
Ja, also man hat wohl nichts gemerkt. Also man, wenn man Piloten fragt, die die Concorde geflogen sind.
Ja, es gab eine Anzeige im, im Passagierraum.
Mhm. Also es sprang dann um quasi sozusagen von Unterschall zu Überschall und dann flog man dann Überschall. Und
bis was, was ich spannend finde, die Concorde wird ja im Überschallflug heiß und dehnt sich aus. Ne? Mhm.
Und auch weil man sehr hoch flog, ne? Das war natürlich auch, dann dehnt sich der Rumpf. Ne?
Ja. Da gibt's so eine Geschichte, dass zwischen den Ablagefächern, dass die im Flug so weit auseinander sind, dass man seine Finger, seine Hand dazwischen stecken konnte.
Und im Cockpit, dann, das war so. Ja, also schon ein faszinierendes Flugzeug gewesen. Ne? Und also diese Umweltbewegung, gerade in den USA, die hat das also alles doch erstmal gebremst. Es war verboten, in die USA zu fliegen, zeitlang. Und so ging es dann vor 50 Jahren für British Airways erstmal nach Bahrain am 21. Januar 76 und für Air France nach Rio de Janeiro mit einer Zwischenlandung im afrikanischen Dakar, um wieder aufzutanken. Ja. Und später flog man dann noch nach Caracas, Venezuela, was jetzt auch gerade in den Nachrichten ist, und machte Tankstops auf der Insel Santa Maria in der Azoren. Und das waren also die ersten Flüge.
Ja, und der Hauptmarkt in den USA, der war am der Anfang erstmal
noch verschlossen. Mhm. Genau. Mhm. Ja, und vor allen Dingen also Bahrain, da gab es eine ganz kleine Strecke, wo man auch Überschall fliegen durfte, weil das ja meistens über bewohntem Gebiet stattfand. Nach Rio, das war ein bisschen anders, da hat man dann den Südatlantik gehabt, wo man dann auch mit Überschall fliegen durfte. Aber das waren halt die Destinations, die beide Airlines erstmal dann angeflogen sind, notgedrungen.
Ja.
Denn man wollte nach New York. New York, der größte Markt dafür. Wirtschaftszentrum, Börse, eng verwoben mit den Wirtschaftszentren Paris und London und anderen europäischen Städten.
Ich glaube, erst nachdem sie dann eben das Verfahren angepasst haben, um weniger Lärm beim Start zu produzieren, erst dann haben sie die Zulassung bekommen. Ist das richtig?
Ja, also man durfte dann erst anfangs nach Washington DC fliegen. Dann ging es, das war der Start, ne, in den USA, weil dann wieder die Flughafenverwaltung von New York sagte, nein, also das ist dann doch die Genehmigung, die akzeptieren wir nicht der Bundesregierung und wir es ist zu laut und unsere Anwohner, Anlieger, ne, die werden belästigt dadurch.
Ja.
Und,
aber am Ende haben sie ja dann doch die Zulassung bekommen, haben ihre Verfahren geändert, durften dann New York anfliegen und Washington DC.
So Washington DC.
Ja.
Und in der Folge 2 reden wir dann darüber, dass die Concorde sogar bei einer US-amerikanischen Fluggesellschaft flog.
Oh, da bin ich sehr gespannt. Ja. Das kannst du in der nächsten Folge gerne im Detail erzählen.
Das mache ich doch. Ne?
Okay, liebe Hörer, dann war es das mit Teil 1 über die Concorde.
Ja, bleibt dabei. Und lest unser Heft, schaut bei www.aero international vorbei.
Hinterlasst uns eine Bewertung auf den Podcast-Portalen, da freuen wir uns sehr drüber. Und wenn ihr Anregungen oder Kommentare habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schicken unter podcast@aerointernational.de.
Ja, und schaut bei uns bei Instagram vorbei, denn da gibt's auch ganz, ganz viele spannende Stories und abonniert unseren Kanal.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja,
dann bis zur nächsten Folge.
Bis bald.
Danke, Wolfgang, bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Sie hörten Aero History, ein Podcast von Matthew Wolter und Wolfgang Borgmann. Für Aero International, dem Magazin für Zivilluftfahrt.